Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ich freue mich jetzt auf den wohl bekanntesten Literaturkritiker hierzulande. Er ist auch Autor, Übersetzer, Herausgeber. Sie kennen ihn alle von seiner Literatursendung Druckfrisch. Die läuft in der ARD, aber heute ist er bei uns auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Dennis Scheck. Herr Scheck, Sie haben uns Ihren Kanon mitgebracht, Schecks Kanon, die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur, eine schöne Alliteration. Und drunter steht von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi. Das ist also schon mal auf dem Deckel vorne drauf eine klare Ansage. Nämlich die, was Weltliteratur ist, bestimme ich. Kann man das so sehen?
Natürlich. Jeder Mensch, der einen Kanon vorschlägt, muss natürlich vom Größenwahn umjubelt sein. Das ist doch gar nicht anders möglich und so war das immer schon. Natürlich weiß ich auch, liebe Lucia Braun, dass die einzigen Institutionen, die wirklich in der Lage sind zu kanonisieren, nicht einzelne Literaturkritiker sind, sondern das ist die Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben, die bestimmen, was kanonisiert ist und was nicht. Was ich in diesem Buch leisten kann, ist lediglich ein Vorschlag, eine Debatte anstoßen und mich an dem Spiel beteiligen, das eigentlich das lustigste Spiel in der Literatur überhaupt ist, nämlich was zählt zum Kanon, was muss unbedingt jeder lesen, was sollte jede lesen und was nicht. Und das meinte ich mit diesem Untertitel schon klar zu signalisieren. Und es handelt sich ja auch um ein illustriertes Buch. Der Torben Kuhlmann, den ich liebe und verehre, hat sich
sehr schöne
Illustrationen dafür einfallen lassen, auch im Buch, zu signalisieren, oh, wir müssen da ein bisschen von der Palme steigen und nicht ganz so ernst nehmen, mit Selbstironie die ganze Sache auflösen, damit man auch von diesem katheterhaften Du musst das lesen. Wir müssen überhaupt nichts lesen. Wir sind ja Herr unseres eigenen Lesergeschickes und können selber entscheiden, was wir lesen. Aber Vorschläge darf man ja wohl noch unterbreiten.
Sie haben gesagt, die Zeit bestimmt den Kanon. Wir leben im 21. globalisierten und digitalisierten Zeitalter. Wie hat diese Zeit Ihren Kanon geprägt?
Na, es gab zwei berühmte Vorgängerversuche. Es gab diese Zeitbibliothek der 100 Bücher in den 70er Jahren. Und wenn man die sich anschaut, wunderbare Werke, auch 100 wie gesagt, aber da ist eine einzige Frau enthalten. Und in den 70er Jahren hat es niemanden gestört. Das wurde nicht thematisiert. Und jetzt kommt es ganz dicke, die Frau Anna Segers mit dem Roman Das siebte Kreuz. Das ist zwar ein politisch hochwichtiges Buch, aber ich finde es literarisch indiskutabel, wenn ich ehrlich bin. Das ist noch nicht einmal Anna Segers bestes Buch. Also das wäre in meinem Kanon nun nicht vorgekommen. Dann gab es einen berühmten Kollegen von uns aus dem letzten Jahrtausend. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der hat auch einen Kanon vorgelegt.
Meint er.
Ja, genau. Der machte was ganz Tolles. Der legte einen Kanon vor zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit den Grenzen der Nationalphilologien des 19. Jahrhunderts. Der sagte, ich kenne keine Autoren mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ja? Und hat einen rein deutschen Kanon vorgelegt zu einer Zeit. Und das ist doch verrückt. Schon Goethe spricht von Weltliteratur. Literatur ist das erste globalisierte System, das wir haben. Damit fängt es alles an. Ich halte es für keinen Zufall, dass wir Deutsche Exportweltmeister sind und gleichzeitig Weltmeister im literarischen Übersetzen. Das ist ja das Tolle hier auf der Buchmesse, dass wir internationalisiert sind. Und deshalb wollte ich einen Kanon vorschlagen, der erstens mal den Anteil der Frauen einigermaßen würdigt. Ich kann die Literaturgeschichte nicht umschreiben. Ich komme nicht auf ein 50-50-Verhältnis, aber über ein Viertel Frauen habe ich dann schon enthalten mit ihren Werken. Und einen internationalen Kanon, der die Ländergrenzen niederreißt, denn in meiner Bibliothek steht ja auch neben Eco, Günter Grass und Martin Walser.
Die fehlen beide bei Ihnen. Da kommen wir gleich dazu.
Grund. Und zum Dritten war es mir wichtig, dass man auch nicht einen reinen Literaturkanon vorschlägt, sondern die Genregrenzen niederreißt. Wir leben ja in Zeiten, in denen Grenzen, auch wenn es manchmal nicht so scheint, immer unwichtiger werden. Gott sei Dank, sogar die Grenzen der Geschlechter geraten ins Wanken. Deshalb war mir wichtig, ich möchte auch einen Kanon mit Comics und mit Krimis und mit Sachbüchern, Essays, philosophischen Texten, dass alles, was zwischen zwei Buchdeckel passt, auch im Kanon geraten kann, vertreten sein kann.
Sie nennen Ihren Kanon deswegen einen wilden Kanon, weil Sie genau diese ganzen Genregrenzen einreißen. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 13 deutsche Autorinnen und Autoren. Ich glaube, müsste ungefähr so sein.
Ich habe sie nicht gezählt.
Und die einzige lebende deutsche Autorin, die bei Ihnen vorkommt, ist Hertha Müller, die Nobelpreisträgerin. Wer definitiv fehlt, ist Peter Handke, neben vielen anderen deutschen Großschriftstellern, die noch leben. Peter Handke, der ein Kriterium Ihrer Weltliteratur, das Sie im Buch benennen, sehr gut beherrscht, nämlich die Lust auf Provokation, die Lust der Provokation, der kommt bei Ihnen nicht vor. Warum nicht? Hat er nicht das Zeug zum Weltliterat?
Doch, sagen wir, der wäre vielleicht in dem Band die 500 wichtigsten Werke der Weltliteratur enthalten, aber nicht unter den 100. Peter Handke ist ein Thema für sich, aber wissen Sie, ich habe einen Goldstandard angelegt an die 100 wichtigsten Werke, nämlich das mussten alles Bücher sein, die meine Sicht auf die Welt nachhaltig verändert haben. Das ist im Grunde die Kategorie, die ich benennen kann, wie ich ausgewählt habe. Es müssen Texte sein, wenn man Kafka gelesen hat, wenn man Samuel Beckett gelesen hat, dann blickt man die Welt anders an als vor der Kafka-Lektüre. Wenn man Kafkas berühmten Aphorismus im Ohr hat, ein Käfig ging einen Vogel suchen. Jedes Mal, wenn ich den Stellenanzeigenteil einer deutschen Zeitung lese, muss ich an diesen Satz denken. Das sind alles diese Stellenanzeigen, im Grunde Käfige, die ihren Vogel noch suchen. Man sieht die Welt dann anders. Mhm. So, jetzt ist die Frage, sieht man nach der Lektüre von Peter Handke die Welt anders? Ja, diese Kategorie erfüllt er. Wenn ich an einen Text denke, sein schönstes Buch in meinen Augen, Wunschloses Unglück über den Suizid seiner Mutter. Aber die schönsten Stunden hat mir Peter Handke im Theater bereitet, insbesondere mit seinen, also dafür hat er allein den Nobelpreis schon verdient, mit seiner Publikumsbeschimpfung, die er hier in Frankfurt Premiere hatte. Aber mein Lieblingsstück ist die Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Und da macht Handke ja was sehr Interessantes.
Ist kein Text, oder?
Er begibt sich seiner größten Stärke. Das ist wie Prospero, der in Shakespeare's Sturm die Zauberbücher weglegt. Er verzichtet auf das, was er am besten kann, die Sprache, und lässt 2 Stunden lang Figuren stumm einen Platz überqueren und erzählt eine Geschichte darüber. Und allein für diese geniale Idee hat er den Preis in meinen Augen verdient.
Das sehen Sie so. Sascha Stanisic, der Gewinner des Deutschen Buchpreises, hat vorgestern in seiner Dankesrede Peter Handke ziemlich scharf attackiert. Er kommt aus Bosnien, er kennt die Geschichte dieses schrecklichen Krieges und hat Peter Handke der Lüge bezichtigt. Ja? Wie fanden Sie die Rede?
Also, ich liebe die Literatur von Sascha Stanisic und er hat diesen Deutschen Buchpreis für Herkunft sehr zu Recht erhalten. Ich liebe aber auch die Fähigkeit, die man in der Literatur ja erst erwirbt als Leserin und als Leser, Ambiguitäten auszuhalten. Und ich muss sagen, wir müssen jetzt mal dringend von unserem hohen moralischen Ross herabsteigen und den Kinderglauben verlieren, dass nur schöne Seelen große literarische Werke hervorbringen können. Ein Blick in die Literaturgeschichte lehrt, dass die größten Autoren der Welt eine Ansammlung von Hurenböcken, Gaunern, Schwindlern, Betrügern, Verbrechern etc. waren. Handke hat sich politisch mit seinen Einlassungen zu Jugoslawien total vergaloppiert und ins Abseits gestellt. Da hat Stanisic vollkommen recht. Dennoch hat er den Nobelpreis verdient. Der wird nämlich nicht für eine Haltung zum Jugoslawienkrieg verliehen, sondern für ein ästhetisches Werk. Und da muss man zwischen Werk und Autor unterscheiden.
Aber es hat ja sogar sein.
Ja, es ist Teil seines Werkes, aber es ist ein kleiner Teil seines Werkes.
Naja.
Ich habe aber auch gar keine Lust, wissen Sie, ich möchte nicht dauernd das, was uns zu Menschen macht, verteidigen. Philip Roth hat mal wunderbar einen Roman geschrieben, The Human Stain, der menschliche Makel. Und der Makel des Menschen Handke ist dieser Jugoslawien-Bullshit. Aber es macht eben nicht den ganzen Menschen aus. Wir müssen diese Unwägbarkeiten, diese Ambiguitäten aushalten, gerade in der Kunst, weil sonst kommen wir dahin, dass wir die Caravaggios aus dem Museum holen und ins Depot bringen. Caravaggio war ein Mörder. Der ist trotzdem ein großer Künstler. Ja, sowas gibt's.
Ja,
das also, muss man, aber das kann man ja in der Literatur lernen, dass man nicht auf diese politisch Korrektheiten, dass man diese Tagesparolen, diese unentwegten Scherbengerichte, dass man mit einer billigen Meinung zu jedem daherkommt. Handke ist ästhetisch ein Kontinent, der hat viele Facetten. Ja, die Jugoslawien-Geschichte, da hat er klar versagt in meinen Augen, aber man kann versagen und dennoch Größe beweisen.
Ja, ich... Sie sind also für die Trennung in dem Fall oder überhaupt für die Trennung von Autor und Werk?
Nein, ich will gar nichts trennen. Ich will das gerne zugeben. Man kann darüber auch reden, man soll darüber auch reden. Aber es ist, verstehen Sie, der moralische Maßstab ist nicht der letztgültige Maßstab.
Aber, also drei Dinge dazu. Erstens, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich gefreut über den Preis, weil es eine Ohrfeige war für die politische Korrektheit. Also Sie fanden das genau gut, dass einem politisch nicht korrekten Schriftsteller dieser Preis übergeben wurde.
Nein. Ich fand es genau gut, dass Peter Handke diesen Preis bekam.
Obwohl er.
Für sein Riesenwerk. Mich interessierte in diesem Moment nicht der politische Korrektheit, sondern ich sagte, weil diese Auszeichnung beweist, dass man politisch irren kann und gleichzeitig künstlerisch Größe zeigt.
Ja, aber bei ihm geht es ja nicht nur um eine Meinung. Also er hat ja in diesen Schriften in den 90er Jahren sich ganz deutlich auf die Seite der serbischen Kriegsverbrecher gestellt. Das heißt, er hat quasi Propaganda damit gemacht. Das ist ja nochmal was anderes.
Okay,
darf man das dann immer noch von dem ästhetischen
darf
Werk
man das, ist eine sehr
trennen?
Deutsche Frage. Sehen Sie,
kann man
Ezra
das immer noch
Pound
trennen?
War Antisemit.
Ja?
Da gibt es gar nichts zu deuteln. Der war
natürlich
grauenhaft. Ein furchtbarer politischer Mensch.
Ja.
Es tut mir leid, die Kantos sind dennoch große Dichtung. Wir müssen von dieser absurden Meinung Abschied nehmen, dass man das dass man nicht sich politisch in ein Abseits stellen kann und ästhetisch dadurch die Kraft verliert, ist leider nicht so. Dann, wissen Sie, dann wäre es ja einfach, dann wäre es wie im alten Western, dann tragen wir weiße Hüte oder schwarze Hüte und daran sind wir alle zu erkennen.
Aber
ganz so einfach ist es nicht in der Literatur und ist es nicht im Leben.
Das ist vollkommen richtig, aber die Debatte geht doch im Grunde auch jetzt hier im Fall Handke darum, hat er diese Massaker geleugnet? Hat er also Erfundenes als Tatsachen hingestellt, wie Sascha Stanisic sagt?
Sehen Sie, Frau Braun,
dann wäre das was anderes.
Sie verwandeln eine ästhetische Diskussion, indem Sie wieder und wieder und wieder auf diese Einlassungen kommen, in eine politische Diskussion. Und
das
ist wie ein Untersuchungsausschuss.
In diesem Fall.
Nein, ich möchte aber nicht, wenn ich über Peter Handkes Nobelpreis rede, dann möchte ich auch über die großen Romane reden, über den Versuch, über die Jukebox, über den, der
natürlich
hat einen wunderbaren Essay über Toiletten geschrieben, ja. Und ich möchte mich nicht reduzieren lassen auf solche Have you stopped beating your wife Fragen. Hat er oder hat er nicht? Ich sage, er hat politisch unglaublich gefehlt, dass ich mal da sitzen würde und Peter Handke verteidigen, ich glaube, mein Hirn käst. Also ist ja schlimm. Wissen Sie, dass die letzte Äußerung seines Verlegers Siegfried Unseld, die letzte schriftliche Äußerung in einem Leserbrief an die FAZ stand, weil ich einen Artikel über ihn da geschrieben hatte mit dem Überschrift Literaturluder und Unseld sagt, der Scheck ist der Totengräber der Literaturkritik und jetzt hocke ich da und muss Peter Handke verteidigen. Also es hört sich doch alles auf.
Ja, ich meine, das ist eine Diskussion. Ich finde es gut, dass es diese Diskussion gibt. Ich bin etwas stark, wie soll ich das sagen, beeinflusst, weil ich mit Sascha Stanisic darüber gesprochen habe, gestern und heute. Und ich weiß, wie nahe ihm das geht und dass die Betroffenheit in seinem Fall, aus seinem Land, seiner Geschichte, seiner Herkunft, das für ihn eben unerträglich macht, dass politische Überzeugungen ins Poetische übertragen werden. Das ist ja der Punkt, dass man das eben gerade nicht trennen kann, sondern er führt es ja ins Poetische. Und das ist der Punkt, der ihn stört und der auch mich stört.
Ja, aber damit, mit dieser Komplexität, muss man versuchen zu leben und zu lesen. Und ich kann nur jedem raten, wissen Sie, Literatur hat ja auch was damit zu tun, den Blick vom eigenen Nabel zu heben und sich dem Fremden Und das heißt auch, dem wirklich Fremden, ja, dem bissig aggressiven, ablehnenden Fremden zu öffnen und es auszuhalten. Toleranz ist das, was wir aus der Literatur lernen können, auch gegenüber dem Andersdenkenden. Und selbst, also in extremen politischen Situationen ist das viel verlangt. Ich verlange das nicht von Stanisic, aber es muss möglich sein, dass wir nicht immer die Spielräume enger und enger und enger machen, in denen wir uns überhaupt noch einen Meinungskorridor bilden können, wo wir uns durchlavieren können.
Das ist vollkommen richtig. Hanke hat selber das legitimiert, indem er sagte, ich habe das nicht als Journalist geschrieben, sondern als Dichter. Macht das die Sache besser oder schlimmer?
Wissen Sie, manchmal finde ich nur Trost bei großen Autoren wie Billy Wilder.
Ja.
Der hatte mal den sehr schönen Satz geprägt, Preise sind wie Hämorrhoiden. Früher oder später kriegt jeder Arsch welche.
Okay.
Wissen Sie, manchmal muss man wirklich sarkastisch werden.
Okay.
Natürlich kann man nicht sagen, ich habe jetzt als Dichter politisch Unfug gesprochen.
Ja.
Das nützt auch nichts. Ja.
Da sind wir uns einig.
Das ist ein Satz, wie wenn man von einem Vater hört, ich schlage dich, aber es tut mir mehr weh als dir.
Also Penn International hat ja diesen Nobelpreis abgelehnt. Ja?
Nein, Entschuldigung. Ablehnen kann den Nobelpreis nur Peter Handke.
Ja,
Penn kann eine Meinung in die Luft blasen,
genau.
So wie Meinungen. Ich rede langsam wie Martin Walser. Diese Meinungen gehen mir extrem auf den Keks. Vor allem so viel Meinung und so wenig Ahnung.
Sie haben das Stichwort genannt, Martin Walser. Wir haben gerade gesagt, deutsche Literatur. Nicht rein deutsche Literatur, sondern internationale bei Ihnen. Aber es ist ja trotzdem interessant, welche deutschen Großschriftsteller fehlen, nämlich Günter Grass und Martin Walser. Warum fehlen die?
Es hilft ja alles nichts. Das ist ja schlimm. Wissen Sie, wenn wir in der Schweiz reden würden, dann würden die sofort sagen, es fehlt ja auch Friedrich Dürrenmatt und es fehlt Max Frisch.
Ja, ist völlig klar.
Und
aber
wenn
wie
ich
haben
ehrlich
Sie dieses...
bin, Max Frisch fehlt mir am meisten. Und wahrscheinlich dann Günter Grass, ja. Und stellen Sie sich vor, wenn wir in Österreich säßen, ja, Robert Musil fehlt,
klar, ja.
Und Elfriede Jelinek, ja. Und Peter Handke,
ja.
Ja, furchtbar. Also, es hilft ja alles nichts. Ich habe nur 100 Titel. Und wenn ich Platz schaffen möchte für die Literatur Japans beispielsweise und Platz schaffen für einen großen Autor wie, sagen wir mal, den Achebe, ja, Things Breaking Apart und so weiter, dann muss ich irgendwelche Twams, Dead White European Males, beiseite rücken. Und ich hatte eben auch den Ehrgeiz, weil für mich die unbesungenen Helden des Literaturbetriebs die literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer sind, ich will internationalisieren. Und wenn ich das möchte, ich meine, jetzt nehmen wir uns doch mal nicht so wichtig, das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Satz in der Handke-Konstellation, wir sind in Deutschland 80 oder 82 Millionen in einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden. Jetzt glauben Sie, rechnen Sie mal einen Taschenrechner und rechnen Sie es mal prozentual aus. Ja? Wenn ich also schon über 10% deutschsprachige Autoren da drin habe, dann ist es schon überproportional.
Lassen Sie uns noch über ein paar Autoren reden, die drin sind. Ja? Sie sagen zum Beispiel, Heimat finden Sie bei Fontane, um einen anderen deutschen Autor zu nennen. Das ist eine Beseligungslektüre für Sie. Der sei cool und undeutsch. Schwärmen Sie regelrecht von Fontane. Was ist an Fontane das Heimatliche für Sie?
Wenn ich irgendwo Heimat in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, in der deutschsprachigen Literatur finde, dann in diesen weit ausschwingenden Satzperioden von Fontane, etwa im Stechlin. Da findet sich doch tatsächlich der schöne Satz, der alte Stechlin sagt denn, es gibt überhaupt keine unwiderlegbaren Wahrheiten und wenn, dann sind sie langweilig. Das ist im Grunde alles, was ich als politischen Kompass brauche. Ja. Nein, Stechlin, Fontane wird ja sehr oft beschrieben als knöcherner Preuße. Aber er ist ja in Wahrheit der große Sänger der ersten Internationalisierung, der Globalisierung, der Moderne, der Technisierung, des industriellen Aufbruchs. Der Mann hat fast 10 Jahre in Großbritannien gelebt. Dort hat er übrigens Fake News erfunden. Ja, damals war er ja in preußischen Diensten und sollte Propagandadienste leisten, getarnt als Journalist regelrecht. Aber ich war Anfang des Jahres bei Julian Barnes in London und der kennt sich auch sehr gut aus mit Fontane, weil er mal einen Roman über den schreiben wollte. Und der sagte mir, weißt du, nicht der Effi-Briest-Fontane interessiert mich, denn das hat Tolstoi mit Anna Karenina und Gustave Flaubert mit Madame Bovary im Grunde in anderen Sprachen schon vorher geleistet, den großen Ehebruchsroman geschrieben. Der Fontane, der Julian Barnes und der auch mich am meisten interessiert, ist der Fontane von L'Adultera. Dort beschreibt er einen Ehebruch und normalerweise bezahlen das die Protagonisten mit dem Leben. Ja, die Ehebrecherin muss sterben. Ja. Aber in diesem Falle kehrt die Ehebrecherin in die Berliner Gesellschaft zurück. Die wird zwar ein bisschen zurückgestuft, kleiner gesetzt, aber das Leben geht weiter. Und das ist der große Durchbruch zur literarischen Moderne. Das, wer regt sich denn heute noch über Ehebruch auf? Damit kann man kein Schwein hinterm Ofen hervorlegen, kein Hund. Das ist heute völlig egal. Aber die Modernität von Fontane besteht eben in der Hellsichtigkeit, mit der er es schon beschrieben hat. Und ich weiß es nicht, ich lese nirgend, also Thomas Mann vielleicht noch, aber Fontane ist schon Weltklasse.
Das Vergnügliche an Ihrem Kanon ist, dass Sie bei allen Werken einen wirklich den Bezug zu heute suchen und finden. Und man lernt irrsinnig viel, finde ich. Also in diesen, das sind 100 Kapitel und man steigt immer wieder in eine andere Welt, in ein anderes Land, in ein anderes Werk, in einen anderen Autor. Ich habe das wirklich mit großem Vergnügen gelesen und nicht nur das. Ich habe Lust bekommen, diese Werke nochmal zu lesen, was ja wohl das Beste ist, was man über einen Kanon sagen kann. Dieses Lesen wird ja inzwischen als eine Kulturtechnik beschrieben, die am Aussterben ist. Sie setzen dem diesen Kanon entgegen und sind selber natürlich der leidenschaftlichste Leser, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Wann haben Sie eigentlich angefangen zu lesen? Haben Sie schon als kleines Kind gelesen?
Boah, ich habe relativ früh gelesen, mir wurde aber vor allem vorgelesen. Das erste Buch, das mir vorgelesen wurde, meiner Erinnerung nach, war Pünktchen und Anton von Erich Kästner. Ein wunderbarer Berlin-Roman, der den Atem, die Atmosphäre der neuen Sachlichkeit transportiert. Übrigens auch wunderbar illustriert von Walter Trier.
Sie schreiben in dem Buch auch, dass Sie mit 13 bei einem Stammtisch mit literarischen Übersetzern zum ersten Mal die Fantasy-Literatur kennengelernt hat. Man liest diesen Satz mit 13 beim Stammtisch, bei einem mit literarischen Übersetzern, denkt man, hä? Sie waren mit 13 mit literarischen Übersetzern am Stammtisch, wo andere Leute mit Pickeln und Zahnspangen zu tun haben. Sind Sie schon ein literarischer Übersetzer gewesen?
Ich habe mit 13 eine literarische Agentur gegründet und deshalb ist dies auch schon meine 41.
Das
Buchmesse.
Das klingt nach Drama des begabten Kindes, Herr Scheck.
Ja, das kann man so oder so erzählen.
Wie
man kann
Sie
eine
dazu, Wunderkind-Geschichte
erzählen, aber wissen Sie, in der Musik und im Fußball ist es doch auch ganz normal, dass wenn man sich dafür interessiert, dass man mit dem 4., 5. Lebensjahr damit beginnt und so und ähnlich war das bei mir auch. Ich hatte als Kind eine Affenliebe zur Science-Fiction und zur Fantasy und zur Horrorliteratur und habe deshalb eben mit 13 eine Agentur gegründet und mich auf die Vermittlung solcher Lizenzen spezialisiert, kam dann sehr schnell zum literarischen Übersetzen.
Was haben Sie
und
denn aus dem Englischen?
Ich habe aus dem Englischen
mit
übersetzt.
Mit 13 konnten Sie schon so gut Englisch, dass
ja,
Sie...
Also, damit musste man sich Englisch beibringen, weil die deutschen Verlage damals entsetzliche Übersetzungen stark gekürzt von den Romanen nur im Angebot machten. Das erste Interview, das ich führte, auch mit 13, war mit Stanislaw Lem. Der war auf Lesereise in Deutschland, der sprach ausgezeichnet Deutsch, Gott sei Dank.
Und war das Interview, das Sie dem Playboy angeboten
haben? Nein,
das
ist eine andere Geschichte. Ich habe auch dann mal ein Interview in Playboy angeboten.
Auch mit 13?
Ja, auch mit 13 und auch verkauft. Vor allem habe ich es dafür übersetzen dürfen. Also, es ist eine komplizierte Geschichte. Aber das Wichtigste war, dass ich diese Übersetzer kennenlernte. Darunter ein Mentor fand Hans Hermann, der lebt leider nicht mehr, der erzählte mir von dem Roman, an dem er gerade arbeitete, und er gab mir den kapitelweise zu lesen und erzählte immer mehr davon über fast einen Prozess von 1,5 Jahren. Und dieser Roman war Das Hotel New Hampshire von John Irving. Immer noch der beste Roman von John Irving in meinen Augen. Aber da hatte ich wahnsinniges Glück. Ich lernte Mascha Tietze kennen, Rosemarie Tietze, die Übersetzerin von Tolstoi, von Anna Karenina zum Beispiel, den Übersetzer von Thor Heyerdahl, den Übersetzer von Samuel Beckett, Elmar Tophofen, und kam so in das richtige Fahrwasser. Also das hätte schlimmer laufen können, ja.
Jeder Kanon zieht eine Kanondebatte nach sich. Sind Sie schon warm angezogen?
Nein, ich bin überzeugt, dass meine Kolleginnen und Kollegen hier auf der Messe Hosanna rufen und wo immer ich hinkomme, Blütenblätter vor meine Füße werfen werden und mich abends beim Rotwein in den Schlummer singen, ja, mit ihren Preisliedern.
Die Geschichte des Kanons. Sie haben das auch unterrichtet, habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
Ich habe eine Gastdozentur an der Universität in Bern letztes Jahr halten dürfen und habe da ein Seminar über die Geschichte des Kanons unterrichtet.
Die wahnsinnig spannend ist, denke ich. Weil der erste Kanon, habe ich bei Ihnen gelesen, glaube ich, ist Ende des 17. Jahrhunderts entstanden.
Na, ursprünglich kam der Kanon natürlich von heiligen Texten. Ja. Es geht um die kanonischen Bücher, was zählt zur Bibel, welche Evangelien zählen dazu und welche nicht. Das ist der erste Kanonprozess. Heilige Texte habe ich ausgenommen, weil ich finde, über Religion haben wir jetzt jahrhundertelang genug geredet.
Gut, zu dieser Geschichte des Kanons, da gab es auf der einen Seite die nationalen Traditionen und dann gab es aber die Weltliteratur. Wie ist das? Können Sie das vielleicht ganz kurz noch mal sagen?
Ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert kam es natürlich zu einer nationalen Betrachtungsweise der Literatur. Und natürlich ist ein Kanon identitätsstiftend, wenn ich an das Gastland Norwegen denke oder an Schweden oder an Italien. Da spielten natürlich solche Kanondiskussionen für, denken Sie nur an Italien, für das nationale Selbstbewusstsein eine ganz große Rolle. Ebenso für die verspätete Nation Deutschland. In uns sah man im 19. Jahrhundert ja einen Hamlet, immer träumend, nie handelnd. Im 20. Jahrhundert hat Deutschland gehandelt. Mir war der träumende Hamlet lieber als der handelnde Hamlet. Das muss ich wirklich sagen. Also deshalb war vielleicht die erste Kanon-Idee, wie sie Goethe formulierte, der vom literarischen Übersetzen als einem der würdigsten Geschäfte in der Kultur überhaupt sprach und diesen Begriff Weltliteratur überhaupt prägte, dieser internationale Kanon-Idee, die ist, glaube ich, im 21. Jahrhundert die Idee, die wir wiederfinden müssen, auf die wir uns zurückbesinnen können. Und dazu soll das Buch ein Vorschlag sein.
Sie sagen selbst im Vorwort, dass diese Frage, welches ist Ihr Lieblingsbuch oder dieses Buch, was man retten würde, wenn die Wohnung in Flammen steht, ist so ähnlich, als würde man sagen, wen nehme ich von meiner Familie zuerst mit, die Großmutter, die Tante oder so.
Oder den Hund.
Oder den Hund, genau. Gibt es für Sie sowas wie das eine Werk, das Sie wirklich, sagen wir jetzt mal nicht, wenn die Wohnung brennt, aber das Sie mit auf die Insel nehmen würden?
Drei.
Drei?
Auf drei lasse ich mich runterhalten. Okay. Das sind meine sogenannten Beseligungslektüren. Das ist Arno Schmidt, Zettels Traum. Arno Schmidt halte ich für den größten Prosa-Innovator in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Das ist William Shakespeare. Einfach weil in Shakespeare ist der ganze menschliche Kosmos enthalten. Sie finden Vorbilder für alles. Und natürlich, meine Damen und Herren, wir erheben uns von den Plätzen. Jetzt ist wirklich von Weltliteratur die Rede. Ich meine Karl Barks, die Entenhausen-Geschichten rund um Onkel Dagobert, Donald Duck, Tick, Trick und Track. In der deutschen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs. Wenige wissen ja, dass ich einen Spielwarenladen in Entenhausen besitze, den Donald mit dem unsterblichen Satz im Schnabel betritt. Mal sehen, was der gute Scheck wieder auf Lager hat. Zu dem kam ich, weil ich ganz spät in ihrem Leben Dr. Erika Fuchs noch kennenlernen durfte. Und ich wusste nicht, dass sie Menschen, die ich sie mochte, aber auch Menschen, die sie nicht mochte, namentlich in ihren Comics verewigte. So kam Patrick Bahners, der damalige Feuilletonchef der FAZ, zu einem Antiquitätenladen, P. Bahners, Kunst und Krempel, und ich zu einer Spielwarenhandlung. Ich bin ein Hund in Entenhausen. Als ich das las, war ich mir mit Gleist ganz sicher, nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, Herr Scheck, für das Gespräch und für das Buch. Dankeschön.